auf Gottes Wort hören. Jesus Christus, ich danke dir, dass du unsere Hilfe bist. Die Hilfe, die von oben gekommen ist, die ja Mensch wurde. Und der uns seine Zusage gegeben hat, ich bin da. Ich trage dich und ich lasse dich nicht allein. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube, unser Vertrauen. So vertrauen wir dir auch, dass du zu uns sprichst, durch die Bibel, durch dein Wort. Wir möchten dich um offene Ohren und offene Herzen bitten. Amen. Letztes Jahr zu meinem Geburtstag, bald ist es wieder soweit, da konnte ich es kaum glauben. Ich konnte es kaum glauben. Es klingelte an der Tür. Eine Person aus meiner Familie machte die Tür auf, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und herein kam mein Kumpel aus dem Nachbarort und wollte mich überraschen. Mann, was habe ich mich gefreut. Das war richtig schön. Aber er brachte noch eine Überraschung mit. Mein Bro, mein Kumpel aus Marburg. Mein Kumpel aus Marburg, mit dem ich schon seit 25 Jahren richtig dicke bin. Und ich habe es echt nicht glauben können. Und noch Minuten danach habe ich mich immer noch über diese Überraschung noch nicht, also ich habe das noch gar nicht richtig realisiert gehabt, dass plötzlich mein bester Kumpel an meinem Geburtstag in der Tür stand. Es war eine echt große Freude für mich, dass ich diesen Tag mit meinen besten Freunden, meiner Familie feiern konnte. Es bedeutete mir viel. Aber kennt ihr sowas? Sowas in der Art? Dass ihr so richtig überrascht seid? Dass es euch die Sprache verschlägt? Kennt ihr das, wenn eine Überraschung dich so richtig aus den Socken haut? Ha? Wie geht es euch, wenn etwas Bedeutungsvolles euch sprachlos werden lässt? Wem ist sowas schon mal widerfahren? Da hinten, bei was? Das ist natürlich ein anderes Kaliber, was ich gerade hier. Ja, noch jemand? Wen hat es auch schon mal so richtig aus den Socken gehauen, weil er überrascht wurde auf irgendeine Art? Ja, das ist schön. Genau. Noch jemand? Ja, das ist gut, ne? Super. Schön. Genau. Wir kennen das. Überraschungen im Leben. Und ich finde es genial, dass wir in der Bibel auch solche Situationen finden können. Denn die Bibel ist voll von Situationen, in denen Menschen überrascht wurden oder beeindruckt wurden. Sie erzählt Geschichten, in denen Dinge passierten, die so bedeutungsvoll waren und auch heute noch sind, dass es für die Menschen der damaligen Zeit ja eine Lebensveränderung nach sich zog. Denken wir nur an Mose, ja? In der Wüste, als er der Busch, der da brannte. Ja, das ist schon, da haut es einen schon mal aus den Socken. War ja fast so. Oder Jona, ja, der Gott auch auf eine Art und Weise erlebt hat, aber er gedacht hat, puh. Ja, oder nehmen wir Petrus. Ja, als er am Fischen war, was war das für eine Überraschung? Lebensverändernd. Oder nehmen wir Paulus. Krasse, lebensverändernde Geschichten. Und all die Großen der Bibel, deren Leben massiv von Gott überrascht und verändert wurde. Und ganz ehrlich, das scheint es töricht oder völlig daneben zu sein, wenn wir uns mit diesen Gestalten und ihren Geschichten irgendwie vergleichen. Also das sind ja Geschichten, die sind ja atemberaubend. Das ist ja, kann man ja fast nicht glauben. Ja, aber auch heute noch begegnet Gott. Und daher finde ich es sehr, sehr interessant, dass die größte Geschichte der Menschheit sich in einer Situation abspielte, die eigentlich so gar nicht in das Bild und in die Erwartung der damaligen Zeit passte. Denn es war schon im Alten Testament angekündigt. Die Autoren der alten Schriften, sie schrieben schon davon, dass jemand kommen wird, der größer ist als David. Dass jemand kommen wird, dessen Reich nie enden wird. Dessen Reich voller Schönheit ist. Und der sich auch um das eigentliche Problem kümmern wird. Die Schuld des Menschen. Und der die Mensch-Gott-Beziehung da irgendwie wieder gerade rücken wird. Der alles wieder in Ordnung bringt und den Shalom aufrichtet. Und Jesaja spricht von dieser Person, wenn er schreibt, dass Volk, nein, das habe ich hier nicht. Das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Das habe ich letzten Sonntag schon erzählt. Da haben wir den Jesaja-Text aus dem Kapitel 9 gehabt. Und weiter heißt es dann ja bei ihm, denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt den Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Jesaja 9, was für ein wunderbarer Text. Und das Neue Testament ist eine Zeit der Naherwartung. Es war eine Zeit, wo man sehnsüchtig darauf gewartet hat, dass die Worte in Erfüllung gehen würden und er sein Friedensreich bringt. Frieden. Ha, auf dieses Kind, das zukünftig Frieden schaffen wird, da wartete man sehnsüchtig drauf. Man kaute sich förmlich auf den Fingernägeln schon herum vor Anspannung. Es musste ja ein großer sein. Erhaben, mächtig, aus dem Geschlecht Davids, königlicher Abstammung. Mit Einfluss und Achtung. Das Neue Testament, die Bibel berichtet nun von dieser Ankunft, von dieser Person. Sie berichtet von diesem Menschen. Sie erzählt den Beginn eines Mannes, der den Höhepunkt im biblischen Kanon bildet. Das Zentrum der Menschheitsfrage und die Erfüllung der Versprechen Gottes. Davon berichtet die Bibel nun. Aber die Bibel, sie erzählt es so anders, als man gedacht hat. Wir schauen uns den Text aus Lukas 2 an. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Und als die Engel von ihnen weggingen, da sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Die Erzählung von der größten Geschichte der Menschheit beginnt mit einer für mich sehr interessanten Bemerkung. Es heißt, es waren Hirten in der Gegend oder es heißt auch in derselben Gegend. Dieselbe Gegend ist im Alltag Israels die Nachbarschaft. Also die Geschichte beginnt also damit, dass Gott in die Welt kommt und die Botschaft des Reiches Gottes nicht die außer Acht lässt, die in der direkten Nachbarschaft, in der direkten Umgebung sind. Nein, sie sind die eigentlichen Adressaten Gottes. Was habe ich denn hier? Ist mir ein Fehler unterlaufen. Wir machen so weiter. Also, sie sind die eigentlichen Adressaten dieser Botschaft, dieses Ereignisses, die Hirten, die Nachbarschaft. Deswegen ist mein erster Punkt, und den dürft ihr euch jetzt gerne merken oder mitschreiben, Hotspot Nachbarschaft. Was für ein Ereignis überraschte dort die Hirten, die zwischen April und November draußen auf dem freien Feld ihrer Arbeit nachgingen. Sie saßen an einem Feuer, wie später Petrus sich in einer Aprilnacht an einem Feuer aufwärmen musste. Für die Geburt Jesu kommt also das Frühjahr oder der Herbst so in Frage. Normalerweise denkt man, Jesus wurde ja so im Winter hier bei uns geboren, aber es war irgendwann Frühjahr oder Herbst, also eine unbequeme Zeit in einer kalten Nacht. Für mich ist das so erstaunlich, dass die größte Geschichte der Menschheit zu einem Hotspot seiner Gnade wird, diese Nachbarschaft, diese Umgebung. Ich finde es beeindruckend, dass Gott nicht diesen Königspalast wählte oder irgendeine andere öffentliche und beeindruckende Örtlichkeit. Er wählt einen Stall und er wählt den Alltag der Hirten, versteht ihr? Um diesen Anfangsflock der Botschaft des Evangeliums in die Erde zu schlagen. Die Hirten waren kleine, einfache Leute. Sie waren arm, sie waren verachtet, sie waren ausgegrenzt. Sie lebten ihr Leben, ja, wie es nun mal war, in ihrer eigenen kleinen Welt. Und dennoch gilt ihnen die Geschichte, in dieser Geschichte das Gleiche, was dem verachteten und verhassten Zöllner Zachäus galt. Als Jesus zu ihm sprach, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Und wenn wir uns daran erinnern, an diese Geschichte von Zachäus, hätte Jesus ja die Möglichkeit gehabt, mit den hohen und angesehenen Schriftgelehrten und Pharisäern abzuhängen und zu diskutieren, zu debattieren und sein Ansehen aufzubessern, oder? Es hätte die Menschen doch bestimmt beeindruckt damals, wenn er in dieser obersten Riege an Gewicht gewonnen hätte. Aber wisst ihr, er geht zu dem, der verachtet, ja, gehasst und ausgegrenzt war. Er geht zu Zachäus, dem Zöllner, der gemeinsame Sache gemacht hat mit den Römern. Und Gott hätte die größte Geschichte der Menschheit überall beginnen können. Aber er tat es nicht. Er entschied sich für einen Ort der Einfachheit. Bei den Menschen, die im Lande als unbedeutend angesehen und herablässig behandelt wurden. Gott offenbart an dieser Stelle sein eigenes Wesen. Und das Wesen seines Königreiches, von dem Jesus ja später sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist anders. Und ich finde, was ist das für eine Überraschung, oder? Was ist das für eine Überraschung? Die Nacht, die Nachbarschaft und die Armut wird zum Hotspot seiner Gnade. Das, worauf alle gewartet haben, wo sie drauf gehofft haben. Das ereignet sich an einem Ort, wo sie es nicht erwartet haben. Das Leben der Hirten als Schauplatz seiner Gnade. Deswegen ist auch der zweite Punkt für heute Morgen: Die gute Nachricht bedeutet Teilhabe. Was den Hirten dort begegnet, ist wirklich unglaublich. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das vielleicht war? Ein solches Ereignis verschlägt einem doch die Sprache. Es haut doch einen aus den Socken, wenn man damals welche gehabt hätte. Es lässt noch Wochen danach noch einen wundern, oder? Es heißt, es trat der Engel des Herrn dazu und er sprach: Fürchtet euch nicht. So, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Es wird ja da zu dieser Weihnachtszeit werden ja oft Engel dargestellt. Ja? Vielleicht habt ihr da was vor Augen, ja, also aus so einem Kinderbuch, ja. Mensch, wie schnuckelig sehen diese kleinen Engel aus, oder? Die grinsen so einen vollen Mund und lächelnd und haben kleine Flügelchen, ja, kennt ihr die? Ist ja unglaublich, dass die fliegen können, diese kleinen Engelchen, Kinderflügel, ne? So. Und dann, jetzt stellt euch das doch mal vor, ja, dass so ein kleines Engelchen, ja, zu den Hirten kommt und sagt: Hey, fürchtet euch nicht. Also, weiß nicht, passt nicht so richtig, oder? Ich glaube, dass das eine ordentliche Gestalt war, die diese Hirten dort gesehen haben. Und die zu Recht dann gesagt hat: Hey, fürchtet euch nicht. Anscheinend gab es einen Grund. Ich glaube, dass den Hirten eine gewaltige Gestalt gegenüberstand. Eine Gestalt, die einen wirklich überrascht und dazu in einen Fluchtmodus versetzt. Daher die Worte: Fürchtet euch nicht. Ey, fürchtet euch nicht. Rennt nicht weg. Bleibt hier. Fürchtet euch nicht. Ihr braucht nicht wegrennen. Ich will euch Anteil geben an dem, was Gott gerade getan hat. Und weiter sagt er nämlich: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wow! Und das alles ohne Vorbereitungszeit. Wir leben ja nicht unbedingt in so einer Spontanwelt, ja? Und manchmal, wenn man jemanden um irgendetwas bittet, so ganz spontan, ja, dann sagt man ja oft: Oh, da muss ich erstmal mich ein bisschen vorbereiten. Ja, das muss ich erstmal ein paar Tage vorher wissen, da kann ich mich innerlich so ein bisschen darauf einstellen. Ja, und irgendwie hätte der Engel sich das ja auch denken können. Das wäre doch vielleicht gar nicht schlecht gewesen, oder? So 2-3 Tage vielleicht vorher schon mal irgendwie so einen kleinen, irgendwie so einen Impuls, der den Hirten hätte eine Ahnung geben können oder sowas. Also es wäre zumindest für uns sicherlich sinnvoll gewesen, die oft nicht so spontan sind. Ja, aber in dem Fall war es nicht so. In dem Fall war keine Vorbereitungszeit da für so ein Ereignis. Und das führt mir nochmal diese Situation so vor Augen, dass es mich da wirklich aus den Socken gehauen hätte. Aus heiterem Himmel, beziehungsweise ohne dass man damit gerechnet hat oder sich vorbereiten konnte, wird ihr Leben zum Schauplatz seiner Gnade. Und wir haben es letzten Gottesdienst ja schon gesagt, gehört: Dein Leben ist ein Schauplatz seiner Gnade. Und so auch hier. Das griechische Wort jedu, siehe, ist ein Aufmerksamkeitspartikel, das zur genaueren Überlegung und Betrachtung auffordert. Also wenn der Engel das sagt, siehe, dann heißt es: Jetzt passt auf. Ja? Ich brauche eure Aufmerksamkeit. Ich brauche eure Bereitschaft, das, was ich jetzt sage, genau zu betrachten, aufzunehmen. Schenkt dem, was ich jetzt sage, Herz und Verstand. Siehe, ich verkündige euch. Und hier steht weiter im griechischen Text das Wort euangelizomai. Verkündigen heißt das, ja, oder evangelisieren. Ich verkündige euch. Und das Evangelium ist vom Kern her eine Freudenbotschaft. Und diese Freude wird den Menschen zuteil. Aber es ist eine besondere Situation für die Hirten. Eine sehr besondere Situation. Als nächstes, das Wort euch beinhaltet an dieser Stelle zwei Dinge. Ich verkündige euch. Einerseits bezieht sich dieses euch auf die Hirten selbst. Sie sind face to face angesprochen. Ja, ist ja klar, wer würde diese Botschaft nicht auch auf sich beziehen? Aber es gilt auch seitens des Engel des Herrn. Ich verkündige euch, euch Hirten. Aber es bezieht sich auch auf das gesamte Volk. Ich verkündige euch etwas, was dem ganzen Volk widerfahren wird. Das heißt, die anderen wissen es aber noch nicht. Aber ihr Hirten, ihr hört es als die Ersten. Euch ist heute diese Person geboren, sagt der Engel, der Retter. Er ist da. Die Botschaft des Reiches Gottes, die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von Jesus schafft Teilhabe. Das Wesen der größten Geschichte der Menschheit beginnt damit, dass die Nachbarschaft teilhaben kann. Versteht ihr das? Viele Geschichten der alten Zeit sind groß geschrieben und erzählen einen Triumphalismus einer einzelnen Person. Man hat den Eindruck, diese Person ist alles und alle drumherum ist egal. Aber diese Geschichte, die wir in der Bibel finden, ist eine Geschichte für die Nachbarschaft. Ist eine Geschichte für die Hirten. Ist eine Geschichte im Matthäus-Evangelium auch für die Weisen aus dem Morgenland. Und es ist eine Geschichte für dich und mich. Eine Geschichte für die Nachbarschaft. Das ist das, was diese Geschichte, die uns in der Bibel vorliegt, schwarz auf weiß, eigentlich auch kommunizieren will. Indem sie unausgesprochen bleibt, aber man merkt es, wenn man es liest, diese Geschichte ist anders. Sie ist eine Geschichte mitten im Leben, in der Nachbarschaft. Und allein das ist eine Aussage, die es in sich hat. Wenn wir nämlich heute mal in unsere Gesellschaft gucken, wer da etwas zählt, wer etwas zu sagen hat, wer über wen regiert, wer über wen bestimmt, wer klein gehalten wird, wer groß gemacht wird. Die Bibel ist anders. Sie geht zu denen, von denen man es nicht erwartet hat. Das Evangelium zeigt darin sein Wesen und eine gute Nachricht, nämlich darin, dass das Kommende nicht nur etwas für die Elite ist oder für einen kleinen Kreis, sondern für alle. Und dieses für alle beginnt damit, dass das Evangelium sich auf die zubewegt, die arm, ausgegrenzt und verachtet waren. Es sagt aus, Gott kommt in die Welt. Und egal, wer ihn dort umgibt, wer in derselben Gegend wohnt, der gehört dazu. Der hat Anteil an dieser Botschaft. Versteht ihr? Dort, wo das Evangelium gelebt und erzählt wird, gilt es allen Menschen. Ich denke, dass Gemeinden immer in der Gefahr stehen, zu einer Art Kuschelclub zu werden. Die sich damit begnügen, dass sie regelmäßig Veranstaltungen haben und sich gemeinsam so durchs Leben tragen. Und dass wir einander tragen und dass wir füreinander da sind und uns durch die Bibel gegenseitig ermutigen, das ist mehr als richtig und wichtig. Aber wenn wir nicht auch im Blick haben, dass andere an der Schönheit des Evangeliums Anteil bekommen, dann läuft irgendwas schräg. Wie ist das so bei uns? Ermöglichen wir Teilhabe? Wenn ja, wie? Tun Menschen in derselben Gegend das Evangelium hören? Machen wir uns auf den Weg zu den Menschen? Der dritte Punkt heute Morgen, dazugehören bedeutet hören und gehen. Denn der Engel verkündet den Hirten, und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Also der Engel sagt, ihr werdet. Kannst du das ausmachen, das braucht man nicht. Genau. Der Engel sagt, ihr werdet. Für mich bedeutet es zwei Dinge. Geht. Macht euch auf. Es beinhaltet für mich eine Ansage an die Hirten, sich in Bewegung zu setzen. Ihr werdet es finden. Und zweitens bedeutet es für mich, und weil sie sich aufmachen, weil sie es tun, und diese Teilhabe an dieser guten Nachricht eine Verheißung ist, werden sie auch finden. Okay? Also es beinhaltet einerseits, ihr werdet. Es ist eine Aufforderung. Ja? Geht. Macht euch auf. Setzt euch in Bewegung. Und zweitens, und weil ihr euch in Bewegung setzen werdet, werdet ihr das auch finden. Denn heute ist euch der Retter geboren. Es ist eine Zusage, das Kind ist wirklich geboren. Die prophetische Verheißung des Alten Testaments ist Wirklichkeit geworden. Er ist da und ihr werdet ihn finden und die damit verbundene Freude erfahren. Die Hirten sind für mich ein echtes Vorbild. Das ist auch nochmal in der Vorbereitung mir nochmal irgendwie nochmal so ganz neu bewusst geworden. Man liest das ja immer so als so eine romantische, kuschelige Geschichte für die Kinder an Weihnachten. Aber letztendlich wird uns da etwas auf dem Silbertablett serviert, wo sagt, schau dir das an, das hat dir was für dein Leben zu sagen. Die Hirten sind für mich ein echtes Vorbild. Sie glauben den Worten des Engels. Hey, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, nachdem es mich aus den Socken gehoben hat. Ja? Und nachdem ich sprachlos war. Also ich, keine Ahnung, ich werde es nie rausfinden. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht einfach gerannt wäre, bloß weg. Oder ob ich so gelähmt wäre, ohnmächtig, ich gesagt habe, das kann jetzt nicht wahr gewesen sein. Nee, ich setze mich mal wieder ans Feuer. Ich weiß es nicht. Sie glauben den Worten des Engels, dem Boten Gottes. Glauben nicht in dem Sinne, wisst ihr, des Verstehens, der rationalen Wahrheitsannahme, sondern im Sinne des Vertrauens. Das ist das, was Glaube eigentlich ja meint. Vertrauen. Wir vertrauen dem Ganzen jetzt und wir laufen los. Können wir auch nachlesen in den folgenden Versen. Denn daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt. Wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Wir wollen sehen. Wir haben das jetzt alles gehört, sagen sie sich. Und diese Gestalt hat uns fast umgehauen. Wir können es immer noch nicht so richtig glauben. Wir können es nicht glauben, was da gerade so passiert ist. Aber wir haben es ja miteinander erlebt. Also lasst uns losziehen, denn wir wollen es sehen. Aus dem griechischen Text sehen wir, dass das eine ausgemachte Sache war von den Hirten. Es war eine ausgemachte Sache. Es ist klar und einstimmig, sie wollen nun loslaufen, um den König zu sehen. Und Jesus sagt später an einer Stelle im Johannesevangelium, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer Gottes Stimme hört, wer sein Herz berühren lässt und sein Vertrauen dem menschgewordenen Gott schenkt, hat Anteil an dem Geschenk der Gnade. Der hat Teilhabe. Er ist Teil, er ist hineingekommen. Er gehört dazu. Der erlebt die tägliche, gnädige, göttliche Umarmung der eigenen Seele. Dieser Mensch ist sich dann gewiss, Gott ist da und er lebt in mir. Ich komme dann zum Schluss und möchte nochmal sagen, Weihnachten lädt uns ein, zu Jesus zu kommen. Das ist diese Grundbotschaft der ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Es ist eine Geschichte, die erzählt, dass dieser Gott Mensch wird, dass wir atmen können, dass wir Freiheit erleben, dass unsere Seele atmen kann. Sie ist eine Botschaft der Treue, dass Gott zu seinem Wort steht, was er bereits in Jesaja 9 gesagt hat und dass er es wahr macht. Und dass er es aber nicht irgendwo macht in einem kleinen Kreis oder für die Elite, sondern in derselben Gegend, in der Nachbarschaft. Und dass diese gute Nachricht Teilhabe bedeutet, dass die, die hören und gehen, dazugehören. Das ist es. Es ist schön, dass wir dann Weihnachten feiern, Geschenke aufmachen, einen Baum haben. Das ist alles berechtigt. Aber lasst uns nicht diese Botschaft vergessen, dass wir zu Jesus kommen. Das ist die eigentliche Botschaft von Weihnachten. Weihnachten lädt uns ein, zu Jesus zu kommen. Vielleicht zum ersten Mal, weil Jesus dich heute überrascht hat oder dein Herz berührt hat, weil es dir irgendwie vielleicht die Sprache verschlagen hat. Vielleicht. Oder seit langer Zeit mal wieder erinnerst du dich an das, was dein Leben eigentlich wertvoll macht. Aber irgendwie hast du die ganze Sache so mit Jesus aus den Augen verloren. Wisst ihr, manchmal kann das sein. Das passiert einfach. Ich sage das ja so oft, ne? Das Leben ist, wie es ist. Und manchmal kann das sein, dass man das irgendwie aus den Augen verliert und der Glaube ist einem gerade nicht so wichtig oder so. Habe ich auch alles erlebt. Und dann vergehen die Tage und dann vergehen die Wochen und dann vergehen die Monate und Jahre. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich diese Frage stellt. Was ist denn eigentlich wichtig im Leben? Was brauche ich denn eigentlich? Was sagt denn meine Seele? Und dann ist es Zeit zu hören und zu gehen. Und in beiden Fällen darfst du dich den offenen Armen Jesu sicher sein. Die romantische Geschichte vergewissert uns, dass unser Leben ein Schauplatz seiner Gnade ist. Die Worte Gottes laden uns ein, zu diesem Gott zu kommen, der tatsächlich Mensch wurde und uns Frieden und Hoffnung schenkt. Gott ist zu uns gekommen. Er wurde Teil der Nachbarschaft, er wurde Teil dieser Welt. Er gehörte dazu und er lädt uns ein, auch dazu zu gehören. Zu seinen Kindern, zu seinem Reich, seiner Gemeinde. Meine Frage an dich, bist du schon losgegangen? Bist du schon losgegangen, um zu erfahren, was Gott in seinem Wort kundgetan hat? Bist du losgegangen? Hast du dich aufgemacht zu Jesus? Und wenn nicht, dann lege ich dir heute Morgen das wirklich nahe. Lauf los. Lauf los. Bleib dran. Bleib dran, dass Jesus in dein Herz kommt und erlebe, wie die Worte Gottes wahr werden in deinem Leben. so wie es in Sacharja 9, Vers 9 heißt. Siehe. Siehe. Im Hebräischen hine. Siehe, das gleiche Aufmerksamkeitspartikel. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und Helfer. Dein König kommt zu dir in dein Herz. Und das ist uns mit dem Heiligen Geist verheißen. Ich lade dich dazu ein. Lauf los. Komm zu Jesus.